Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Wenn eine leichtsinnige Stechmücke auf eine fleischfressende Pflanze trifft, dann ist ja eigentlich klar, was passiert. Es sei denn, es kommen Gefühle ins Spiel, Freundschaft, vielleicht noch tiefere Gefühle, dann kann Überraschendes passieren. Und um diese Überraschung geht es in dem sehr charmanten Kinderbuch Pfiffi und Maurice, ein Thema heute hier in der Lesart. Stephen Hawking, das war der bekannteste Physiker der letzten Jahrzehnte und gleichzeitig war er ein höchst erfolgreicher Buchautor. Im Frühjahr 2018 ist Stephen Hawking gestorben. Sein letztes Buch ist erst nach seinem Tod erschienen und das steht nun seit unglaublichen 38 Wochen auf den Bestsellerlisten. Kurze Antworten auf große Fragen heißt das Buch. Und solche Fälle, die schauen wir uns immer an in unserer Rubrik aus den Listen. Solche Bestsellerfälle, unser Wissenschaftsredakteur Martin Mayer hat sich kurze Antworten auf große Fragen genauer angesehen. Da legt der Titel ja schon mal eine Spur. Kurze Antworten, große Fragen. Kommen die großen Fragen alle aus der Physik?
Nein, sie kommen nicht alle aus der Physik, sondern es sind tatsächlich so große Fragen, die uns im Leben beschäftigen. 10 Stück insgesamt. Es geht los mit der Frage, gibt es einen Gott? Es geht weiter, können wir Zeitreisen machen? Und endet dann damit, was hält die Zukunft eigentlich für uns bereit? Insgesamt sind das Aufsätze, Essays, die Hawking geschrieben hat. Sie haben es gesagt, es ist posthum erschienen, eingebettet in ein Vorwort von Wegbegleitern, von Freunden. Das Nachwort hat seine Tochter geschrieben. Das bricht so ein bisschen weg, weil das ist ein sehr huldvoller Ton, der da Hawkings begegnet in diesen Vor- und Nachworten. Er selbst hat ja eher so einen lakonischen Stil und wenn man so will, es ist so die Essenz dessen, was er in vielen anderen populären Büchern geschrieben hat.
Aha, das klingt schon nach einer Leseempfehlung. Also hier hat man Hawking in a nutshell.
So hat man Hawking in a nutshell. Und ich muss tatsächlich sagen, es ist für mich auch eine wirklich eine Empfehlung. Und zwar, weil er es einfach schafft, in einer unglaublich leichten Sprache, anschaulichen Sprache, komplexe Themen zu erklären. Wir haben alle schon mal gehört, Relativitätstheorie, vielleicht der eine oder andere noch Quantenphysik. Aber das dann zu erklären und das so zu erklären, dass man es auch mit Freude liest, das finde ich, ist ein Kunststück. Mir geht es so, dass ich da eine gewisse Freude auch durchaus habe. Was daran liegt, dass er immer wieder Humor auch einstreut, zum Beispiel bei der Frage, gibt es intelligentes Leben, stellt er lakonisch erstmal vorne ran. Naja, ich gehe mal davon aus oder bin mal großzügig und sage, die Menschen sind überhaupt intelligent, obwohl man da Zweifel haben kann, weil sie die Erde zerstören. Und das ist so ein Ton, der bei ihm immer durchkommt. Und das macht es lesbar, lesenswert. Trotzdem ein bisschen Vorsicht, muss ich auch immer dazu sagen, bei ihm. Diese Sprache kann nämlich auch verführen. Man kann so drüber hinweglesen und nimmt dann gar nicht so mit, was er da erklärt. Und es sind wirklich komplexe Zusammenhänge. Deswegen würde ich sagen, Finger weg vom Hörbuch, nicht nur in der U-Bahn so husch-husch lesen, sondern sich schon konzentriert in den Sessel setzen, dann hat man tatsächlich nicht nur ein Lesevergnügen, sondern auch einen Wissensgewinn.
Also eine Empfehlung, nun sind gute Bücher nicht zwangsweise Bestseller, es sei denn, sie werden vielleicht von Stephen Hawking geschrieben, das ist ja nicht sein erster Bestseller. Was meinen Sie, warum ist dieses Buch so anhaltend erfolgreich?
Ich glaube, es ist wirklich der Name. Also Hawking ist, würde ich denken, schon der bekannteste, auf jeden Fall Physiker, vielleicht sogar Wissenschaftler, wahrscheinlich seit Albert Einstein. Natürlich seine eigene Lebensbiografie, die Krankheit, die ihn gezeichnet hat, diese Nervenkrankheit, die ihn an den Rollstuhl gefesselt hat, die dazu geführt hat, dass er ein Mann war, der bei seinen Reden aufgefallen ist und gleichzeitig diesen unglaublichen Optimismus versprüht hat. Ein Mann, der immer wieder gezeigt hat, dass sozusagen der Geist über den menschlichen Körper siegen kann. Das ist, glaube ich, etwas, warum er auch so ein bisschen Ikone geworden ist. Und ich glaube, das ist tatsächlich in erster Linie Grund für den Erfolg.
Der Erfolg, 38 Wochen jetzt auf den Bestsellerlisten. Ende unabsehbar. Kurze Antworten auf große Fragen. Das Buch von Stephen Hawking bei Klett-Cotta erschienen mit 250 Seiten. 20 € ist der Preis. Vielen Dank an Martin Mayer. Sich zum Fressen gern haben, das ist ja eine ganz schöne Liebesmetapher. Wenn man sich aber nun wirklich im wahrsten Sinne des Wortes zum Fressen gern hat, dann wird es doch schwierig mit der Liebe, wenn der Partner erst einmal verdaut ist. Das Kinderbuch Pfiffi und Maurice, das kreist um das zum Fressen gern haben. Die Biologin und Schriftstellerin Andrea Grill hat sich die Geschichte überlegt und Deborah Sengel hat sich äußerst charmante Zeichnungen dazu einfallen lassen. Beide sind jetzt in Wien für uns im Studio. Also guten Tag nach Wien, Frau Grill, Frau Sengel.
Guten Morgen.
Guten Tag.
Vielleicht können Sie uns ja Ihre Protagonisten erst einmal vorstellen. Bei der einen haben alle ein Bild im Kopf. Maurice ist eine Stechmücke, eine weibliche, aber Pfiffi, das ist eine Pflanze, die man Sumpfkrug nennt. Was ist das denn für eine Pflanze?
Ja, Pfiffi Fannigan. Das ist eine sehr grüne Pflanze. Vielleicht fange ich mit der Farbe an. Also wirklich hellgrün im Grunde. Und der Name Sumpfkrug sagt schon einiges. Also ein bisschen krugförmig, so länglich nach oben. Ein Trichter, ja. Und um eben mit dem Trichter auch Insekten, Fliegen oder Mücken einfangen zu können. Und da sind dann klebrige Haare drinnen und auch Mechanismen, dass die Beutetiere runterrutschen. Was mir auch wichtig war, dass es diesen Sumpfkrug auch tatsächlich in Mitteleuropa gibt. Also das ist nicht irgendwas Exotisches, sondern das könnte man einfach in Österreich oder Deutschland oder in den umliegenden Ländern auch finden, in Sumpfgebieten.
Jetzt gehen Sie in dem Buch nicht ein weiter auf die raffinierten biologischen Details, mit denen so ein Sumpfkruggewächs Insekten fängt. Aber es wird klar, Fifi, der Sumpfkrug, hat erstmal Appetit auf Maurice, als die beiden aufeinandertreffen. Er würde diese Mücke gern fangen und fressen. Wie sind Sie denn überhaupt auf den Gedanken verfallen, so eine fleischfressende Pflanze und eine Mücke aufeinander loszulassen?
Ich habe eigentlich die Idee schon lange mit mir herumgetragen. Irgendwie eines Tages ist mir das einfach eingefallen. Ich glaube auch beim Spazierengehen oder beim Wandern. Und da habe ich mir gedacht, wie wäre es denn, wenn eine fleischfressende Pflanze plötzlich nicht mehr fleischfressend sein möchte? Also auch eine bisschen absurde Geschichte wollte ich da erzählen. Also eigentlich, dass es gibt ja Organismen, die können einfach nicht Vegetarier sein. Und ich dachte mir, im Grunde ist eine fleischfressende Pflanze so ein Organismus. Und ich wollte aber auch jetzt gar nicht eine sehr wissenschaftliche Geschichte erzählen, sondern vor allem eine witzige Geschichte. Und mir habe mir gedacht, diese ungleiche Freundschaft, da möchte ich mal was machen. Und dann habe ich Deborah kennengelernt und eigentlich relativ schnell am Beginn unserer Freundschaft habe ich ihr die Geschichte erzählt und daraus hat sich dann schließlich das Buch entwickelt.
Und Sie, Frau Sengel, als Zeichnerin, Sie haben diesem Sumpfkrug Fifi ein elegantes weißes Hemd angezogen, ein schwarzes Sakko. Sieht sehr schön aus, diese Pflanze in dieser menschlichen Gewandung. Wieso ist der Fifi denn bei Ihnen so menschlich angezogen?
Naja, das ist in meiner Kunst, also es hat vielleicht auch mit meiner Kunst zu tun, die ich sonst generell mache, quasi, dass ich immer Tiere verwende, um menschliches Verhalten oder Fehlverhalten darzustellen. Also das zieht sich in meinen anderen Arbeiten auch durch und das war mir nicht fremd. Für mich war Fifi relativ rasch ein elegantes Wesen, weil er so lang gezogen ist und so und deswegen habe ich ihm dieses Outfit verpasst. Und Maurice ist ja Französin, also sie klingt zumindest französisch und da war dann relativ rasch, dass sie dieses Marine Shirt, diesen Marinepullover und trägt und dann natürlich immer selbstverständlich ein Baguette unterm Arm mit dabei hat.
Das ist ziemlich lustig, dass die Stechmücken bei Ihnen alle mit einem Baguette unterm Arm herumfliegen. Also da hatten Sie auch Lust, das so ein bisschen ins Absurde zu drehen.
Natürlich, ja. Ich meine, die Geschichte ist absurd und das sollte man gewisserweise auch ausreizen. Und das sowohl textlich wie auch zeichnerisch hat das natürlich unglaublichen Spaß gemacht und sehr viel Freiraum geboten.
Jetzt in der Geschichte geht es ja eigentlich darum, welche Opfer man bringen kann für jemanden, den man sehr mag oder den man vielleicht sogar liebt. Warum haben Sie diese Geschichte denn jetzt nicht anhand von Kindern oder von erwachsenen Menschen erzählt, sondern anhand von einer Pflanze und einem Insekt?
Also bei mir entwickeln sich die Geschichten im Grunde auch aus den Protagonisten heraus. Also ich wollte schon eine Geschichte erzählen, in der eine Pflanze und Insekten die Hauptrolle spielen. Und eigentlich das Kind kommt einmal vor, also es kommt ein Kind vor, ist der einzige Mensch, der da wirklich vorkommt und das Buch betritt. Und der hat eine totale Nebenrolle, das ist ein kleiner Bub. In dem Buch hat er eine Nebenrolle und man spürt natürlich schon die Anwesenheit der Menschen rundherum. Und ich finde es, also ich mag diese Herausforderungen, also jetzt eine Pflanze ist ja im Grunde für ein Kinderbuch nicht so ein einfacher Protagonist, weil sie sich nicht bewegt, sie steht da, hat kein Gesicht und das hat mich sehr interessiert, dann das doch so zu machen, dass sie lebt. Und ich denke, das ist besonders auch durch die Zeichnungen von Deborah Sengel sehr gut geglückt. Eigentlich schon von der ersten Seite an oder spätestens von der zweiten Seite hat diese Pflanze eine ganze Persönlichkeit.
Das kann ich bestätigen als Betrachter und als Leser. Und was mich interessieren würde, Frau Sengel, Sie haben schon gesagt, dass Sie öfter so arbeiten, dass Sie schon öfter Tiere oder eben auch Pflanzen als Metapher für Menschen verwenden. Was ist denn für Sie der Vorteil dieser Arbeitsweise, dieser Verwandlungsmethode?
Also ich antworte darauf immer in der Art, dass ich Menschenköpfe durch Tierköpfe ersetze in meiner Arbeit und ich ablenke quasi von einer subjektiven Sympathie oder Antipathie. Wenn man jemanden in ein Gesicht schaut, in ein menschliches Gesicht, dann hat man sehr schnell irgendein Gefühl der Anziehung oder eben, dass man sich abgestoßen oder wie auch immer fühlt. Und durch das Tiergesicht ist man mehr beim Charakter. Also man kann sich viel mehr einlassen auf das Gegenüber. Und ich finde, dass das eben mit Tiergesichtern, ich habe allerdings auch schon Pflanzengesichter gezeichnet und gemalt, das besser funktioniert, weil mir geht es um Eigenschaften und nicht, ob man jemanden schön findet oder weniger schön oder was auch immer für persönliche Befindlichkeiten da hochkommen.
Und was für Erfahrungen machen Sie da? Dieses Buch ist ja jetzt für Leser ab 5 vorgesehen. Die jüngeren Leser, übersetzen die dann die Tier- und Pflanzenmetapher wieder zurück ins Menschliche oder muss das vielleicht auch gar nicht sein?
Bei den Lesungen, die ich mit Kindern hatte, und da waren manchmal auch jüngere Kinder dabei, also 4 oder sogar 3-Jährige, habe ich eigentlich die Erfahrung, dass es eine sehr persönliche Entscheidung auch des Kindes ist und auch damit zu tun hat, wie das aufwächst oder welche Leseerfahrungen oder Lebenserfahrungen die schon haben. Und sehr viele Kinder wissen ganz viel über fleischfressende Pflanzen. Und wenn ich zu Beginn einer Lesung frage, wisst ihr, was das ist, dann gibt es immer 2 oder 3, die eigentlich schon wirklich viel darüber wissen. Ich denke, dass ich auch das erreiche, was ich wollte, dass sie in die Figuren hineinschlüpfen. Also sie fühlen sich dann auch wie eine fleischfressende Pflanze oder wie eine Stechmücke, eher als wie das Kind. Also sie identifizieren sich sehr damit. Und das war auch ein Grund, wieso ich die Geschichte so aufgebaut habe. Weil das kommt auch in meinen anderen Texten und Romanen oft vor, weil ich gerne immer erzählen möchte, auch aus der Perspektive von anderen Lebewesen, die ja diese Erde bevölkern. Also nicht nur die Menschen, aber wir begegnen Menschen natürlich viel öfter und wir sind selber Menschen, deswegen fallen sie uns einfach mehr auf. Aber eigentlich ist es voll von Pflanzen und Insekten. Und da habe ich sehr gerne, dass wir auch einmal in deren Haut schlüpfen können, sozusagen.
Ich habe ja schon gesagt, Sie sind auch Biologin, also sind Sie auch von der Richtung sozusagen vorbelastet, auch auf die anderen Lebewesen zu schauen. Und was Sie gerade erzählt haben, dass die Kinder sich ganz unmittelbar identifizieren, eben jetzt zum Beispiel mit einer fleischfressenden Pflanze oder auch mit einer Mücke, dann müssen die ja gar nicht mehr übersetzen, oder? Dann funktioniert die Geschichte dann auch über diese ganz unmittelbare Identifikation mit ihren ungewöhnlichen Protagonisten.
Ich denke schon. Also ich denke auch, die müssen nicht wirklich übersetzen. Und ich glaube, das Gute an dieser Geschichte ist, wenn sie jünger sind, dann ist das ganz unmittelbar. Aber wenn sie dann schon in die Schule kommen und 7, 8, 9 Jahre alt werden, dann lesen sie das wieder anders. Und ich finde, das Schönste an Kinderbüchern, also auch an denen, die ich jetzt vielleicht als Kind geliebt habe, ist, wenn du sie öfter liest und immer wieder, während du eben größer wirst und mehr weißt von der Welt, und dann liest du sie immer wieder anders. Und ich denke, das ist bei dem Buch eben möglich, weil da so verschiedene Schichten drinnen sind. Auch dieses Element, dass die Maurice immer wieder ein bisschen philosophiert und auch ein bisschen Französisch spricht. Also ich glaube, das erschließt sich dann mit der Zeit auch den Kindern. Und die Eltern haben aber, wenn sie es vorlesen, auch schon Spaß damit.
Wie ist das denn, diese Fabeln oder Verwandlungsgeschichten oder das Erzählen von Tieren, Pflanzen und damit auch auf Menschen zu schauen? Das hat ja eine lange Tradition im Kinderbuch. Haben Sie da Lieblingsexemplare, die, weil Sie auch gerade davon gesprochen haben, von den Büchern, die Sie als Kind begeistert haben? Frau Sengel, vielleicht bei Ihnen? Gibt es so ein Lieblingsbuch aus dieser Ecke bei Ihnen?
Ich habe gerade darüber nachgedacht, ich war in einer französischen Schule und ich bin natürlich mit Jean de La Fontaine aufgewachsen und er hat mich sicher geprägt. Ich habe jetzt tatsächlich länger nicht mehr an ihn gedacht, aber...
Das sind ganz klassische so Tierfabeln dann, ne?
Ja, klassischen Sinn mit wunderschönen Illustrationen. Das hat sicher offensichtlich Eindruck bei mir hinterlassen.
Und bei Ihnen, Frau Grill?
Also ich kann mich erinnern eigentlich vor allem an ein Fantasietier. Das kleine Ich bin ich heißt das Buch von Mira Lobe. Das ist eigentlich ein Tier, das unter den anderen Tieren sucht, was es ist und immer die Tiere fragt, bin ich so wie du, bin ich ein Elefant, bin ich eine Giraffe und so weiter. Ich kann mich jetzt nicht mehr genau an alle Tiere erinnern, die vorkommen, aber dieses Tier ist eigentlich ein Fantasietier, das aus einem Taschentuch gebastelt wurde. Und das ist schon ein Buch, das mich lange begleitet hat, ja.
Und jetzt haben wir hier auf dem Tisch Fifi und Maurice, das Buch von Andrea Grill und Deborah Sengel. Im Luftschacht Verlag ist das erschienen. Großformatiges Buch mit 40 Seiten, 22,60 Euro ist der Preis. Frau Grill, Frau Sengel, vielen Dank für dieses Gespräch.
Vielen Dank Ihnen.
Gottfried Keller, das ist so etwas wie der Schweizer Nationaldichter. Sein Grüner Heinrich, das ist einer der großen Entwicklungsromane des 19. Jahrhunderts. Martin Salander ist ein anderer wichtiger Keller-Roman. Seine Novellen wurden auch viel gelesen. Und morgen wird in Zürich Gottfried Kellers 200. Geburtstag gefeiert. Unser Korrespondent in der Schweiz, Dietrich Karl Meurer, der war in Zürich unterwegs auf den Spuren von Gottfried Keller.
Am Neumarkt in der Altstadt von Zürich steht zurückgesetzt, wie eingequetscht, ein graues Haus mit dem Namen zum Goldenen Winkel. Hier wurde Gottfried Keller geboren, erzählt Ursula Amrein von der Universität Zürich. Sie hat über den Schweizer Schriftsteller promoviert, war Mitherausgeberin seiner Gesamtausgabe. Ursula Amrein zeigt auf eine Tafel über der Eingangstür und liest vor.
In diesem Haus wurde geboren Gottfried Keller den 19. Juli 1819.
Schon ein Jahr später stand ein Umzug an. Nur wenige Schritte vorbei am heutigen Niekebrunnen zum Rindermarkt Nummer 9. Das Haus zur Sichel, in dem Gottfried Keller den größten Teil seiner Kindheit und Jugend verbrachte.
Für Keller war es eine schwierige Zeit, weil der Vater ganz unerwartet gestorben ist, als Keller 5 Jahre alt war. Also das hat die Familie sehr bedrängt, in die Armut gebracht. Die Mutter musste den Handwerkerbetrieb und die Familie dann allein weiterführen. Sie hat später wieder geheiratet, es war aber eine sehr unglückliche Geschichte.
Mit 15 Jahren wurde er infolge eines Jungenstreichs der Schule verwiesen. Vergeblich versuchte Keller dann, sich eine Existenz als Landschaftsmaler aufzubauen. Er ging nach Deutschland, zuerst nach München, später nach Heidelberg und Berlin. Dort legte er den Grundstein für sein literarisches Werk. Sein vermeintlich verpfuschtes Leben verarbeitete er im autobiografischen Roman »Der grüne Heinrich« und den ersten Texten seiner Novellensammlung »Die Leute von Seldwyla«. Um die Schulden ihres Sohnes zu tilgen, verkaufte die Mutter das Haus. Seine finanziellen Schwierigkeiten fanden ein Ende, als er 1861 zum Staatsschreiber des Kantons Zürich gewählt wurde. Das Rathaus mit seinen prächtigen, holzvertäfelten Sitzungszimmern, dessen Eingangsbereich heute eine Gottfried-Keller-Büste ziert, wurde sein Arbeitsort.
Er führte die Staatskanzlei, musste alle Protokolle schreiben, er musste Pässe unterschreiben, Konzessionen unterschreiben. Also eigentlich war er bei allen Regierungsratssitzungen dabei und hat alle Staatsgeschäfte à fond von innen gekannt.
Zum Nebenherschreiben kam er dabei nicht. Zunächst, sagt Keller-Kennerin Ursula Amrein.
Er hatte aus Berlin die 7 Legenden, das ist ein ganz witziger Text, wo er die Legenden gegen ihre Tradition umschreibt und aus dieser Jenseitsperspektive eine Diesseitsperspektive kreiert. Also die 7 Legenden hatte er in der Schublade und die hat er dann sozusagen wie als Testlauf veröffentlicht. Und das kam sehr gut an und plötzlich war Keller ein Autor.
Glück in Liebesdingen blieb ihm zeitlebens versagt. Gottfried Keller galt als wortkarger Einzelgänger. 1876, nach 15 Jahren, legte er sein Amt als Staatsschreiber nieder und zog in ein freistehendes Mehrfamilienhaus, genannt Bürgli, oberhalb des Zürichsees. Hier widmete er sich uneingeschränkt der Schriftstellerei, warf in seinen Texten einen kritisch zweifelnden Blick auf die bürgerliche Gesellschaft. Gottfried Keller, der heute gefeiert wird für seine Novellen wie »Kleider machen Leute« oder »Romeo und Julia auf dem Dorfe«, zog noch einmal um. Bis zu seinem Tod 1890 lebte der scharfsinnige Zeitkritiker in einer 5-Zimmer-Wohnung im Züricher Stadtteil Hottingen.
Gottfried Keller in Zürich. Der Autor ist Junggeselle geblieben, aber in seinem Werk gibt es jede Menge Erotik und auch ganz überraschende feministische Haltungen. Über diese Seite von Gottfried Keller werden wir morgen hier in der Lesart reden.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Inzwischen gibt es viele Bücher, die sich mit dem Aufstieg des Rechtspopulismus beschäftigen. Und eins davon hat in letzter Zeit besonders viel Aufmerksamkeit bekommen. Das wollen wir uns jetzt näher anschauen, dieses Buch. Die Gesellschaft des Zorns. Rechtspopulismus im globalen Zeitalter heißt es. Die Soziologin Cornelia Kopitsch hat das geschrieben. Und unser Sachbuchkritiker Jens Balzer ist jetzt hier im Studio. Wer den Rechtspopulisten zustimmt, sieht sich als Verlierer. Das ist sowas wie die zentrale These dieses Buches von Cornelia Kopitsch. Welche Arten von Verlierern, von Verlusten hat sie denn da im Blick?
Na, man könnte sagen, alle Arten von Verlusten und von Verlierern, die man sich so vorstellen kann. Also sie erkennt eine Affinität zum Rechtspopulismus sowohl bei Menschen, die wirklich was verloren haben oder zu verlieren haben, wie bei solchen, die diesen Verlust erstmal, könnte man sagen, nur empfinden oder befürchten. Und das gilt dann wiederum sowohl für reale oder befürchtete Verluste in ökonomischer oder in kultureller Hinsicht. Also sie trifft zum Beispiel unter den Wählern der AfD bei ihren Studien ebenso auf abgehängte Industriearbeiter, deren Fähigkeiten in der digitalen Wissensgesellschaft nichts mehr zählen, also die sogenannten Modernisierungsverlierer, wie auf dann auch gut situierte Vertreter des älteren Bildungsbürgertums, die ihre schwindende kulturelle Deutungshoheit betrauern. Oder eben auf ehemalige Bürger der DDR, die ihre Biografien als entwertet betrauern. Und da kann man so jetzt noch lange weitermachen. Aus dieser Gemengelage, sagt sie, sei so eine Art Querfront der Verlierer entstanden, in sich heterogen, aber doch geeint durch das Ressentiment gegen die globalisierte Welt. Und diese diffuse Gemengelage hat jetzt im Aufstieg der rechtspopulistischen Parteien ihr Momentum gefunden.
Und wenn sie auf diese Querfront der Verlierer schaut, was folgt denn aus dieser Analyse für die Lebenserwartung des Rechtspopulismus laut Cornelia Kopitsch?
Ja, sie macht jetzt keine konkreten Prognosen, was die Wahlerfolge einzelner Parteien angeht, aber sicher ist für sie, dass der Rechtspopulismus als solcher oder sagen wir mal die gesellschaftliche und kulturelle Disposition dahinter, dass das kein flüchtiges Phänomen ist, sondern dass das der Ausdruck eines Epochenbruchs ist. Also sie macht da gewissermaßen so eine Großraumdiagnose auf. Also 30 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, also auch 30 Jahre nach dem Beginn einer dann immer dichter werdenden transnationalen Vernetzung, was wir heute so als Globalisierung bezeichnen, haben wir jetzt, sagt sie, die Gegenbewegung zu diesem Prozess, der ja auch schon mal, wir kennen noch dieses große Wort vom Ende der Geschichte, mittlerweile viel verspottet, für unumkehrbar gehalten wurde. Und wir haben jetzt eine Gegenbewegung, in der sich neben reaktionären Ressentiments, aber auch, wie sie sagt, ganz legitime Bedürfnisse finden. Ne? Nach Sicherheit, Verlässlichkeit, Anerkennung des eigenen. Und da finde ich sie wirklich stark, wo sie diese Bedürfnisse bei aller Distanz zu deren politischer Artikulation dann in ihrer Legitimität auch beschreiben und deuten kann.
Und schaut sie in diesem Buch jetzt auch auf die andere Seite, auf die, sagen wir mal, Gegner des Rechtspopulismus, auf deren Strategien und Lebensweisen?
Ja, das ist ein anderer starker Punkt. Also sie bemüht sich, wie ich finde, bemerkenswerterweise um Äquidistanz. Und es geht auch viel um die sogenannten kosmopolitischen Eliten. Das ist ja das Gegen- und auch das beliebteste Feindbild der Rechtspopulisten. Also all jene Bevölkerungssegmente, die von der Globalisierung profitieren, in ökonomischer wie in kultureller Hinsicht. Also auch die Schichten, die sich also im Lob der kulturellen Offenheit und ganz offensiv gefallen. Und Kopitsch sagt, naja, die schließen sich aber in ihren gentrifizierten urbanen Enklaven, immer gern zitiert, Berlin-Prenzlauer Berg zum Beispiel, ne? Also eigentlich genauso effektiv gegen alles andere ab, wie diese rechten Neo-Gemeinschaften, die sie sich nennen, die ihre Exklusion programmatisch betreiben. Und auch in dem Internationalismus dieser Kosmopoliten, also internationale, also auch teure Bildung, Auslandssemester für den Nachwuchs, globale Mobilität, sowas, biografische Pflicht. Auch darin zeigt sie, sagt sie, steckt ja so ein Abschottungsmechanismus, also zum einen gegen die Ärmeren, die sich das nicht leisten können, aber eben auch gegen die kulturelle Vielfalt, die man selber immer fordert und feiert, denn in den urbanen Hipster- und Elitenzentren rund um die Welt sieht sie eigentlich überall genau gleich aus.
Und Sie sagen, sie bemüht sich um Äquidistanz, also hält gleichen Abstand von beiden Milieus, analysiert sie beide Großmilieus auch ähnlich genau?
In ihren soziologischen Analysen schon, also da bemüht sie sich sehr um die gleiche Präzision, finde, da gelingt ihr das auch. Vielleicht nicht ganz so beim Blick auf die kulturellen Dispositionen, also da merkt man schon, aus welchem Milieu sie eben selber kommt. Ne? Also sie ist wesentlich plastischer und bissiger bei der Analyse ihres eigenen Milieus gewissermaßen, ne? Also bei den Lebenslösungen. Lügen der kosmopolitischen Elite. Da kriegt das Buch auch so einen richtigen Drive, also es geht auch weit über so alles Akademische hinaus. Aber wie das so mit den Lebenslügen der Rechtspopulisten oder sagen wir mal ihrer Anhänger und Anhängerinnen ist, das ist eigentlich vergleichsweise unterbelichtet. Also man könnte ja auch sagen, kosmopolitische Kultur findet sich nicht nur im Prenzlauer Berg oder wie man diese Hipster-Kies sonst bezeichnen will, sondern eigentlich in allen gesellschaftlichen Segmenten und auch eben da, wo sie ostentativ abgelehnt wird. Ne? Und sei es nur, weil die globale Vernetzung durch das Internet ja auch die sozialen Netzwerke überhaupt erst möglich macht, in denen dann der rechtspopulistische Antimodernismus sich gegen die Globalisierung formuliert.
Sie haben schon mehrere Bücher über den gegenwärtigen Rechtspopulismus gelesen, auch hier vorgestellt. Vor diesem Hintergrund der anderen Bücher, was halten Sie davon, diesem Buch von Cornelia Kopetsch?
Sie haben schon gesagt, es gab eine ganze Menge mittlerweile. Die meisten haben sich aber doch immer so auf Einzelaspekte beschränkt. Ne? Also entweder das Ökonomische oder das Kulturelle aufgegriffen. Also Thomas Wagner, die Angstmacher, interessantes Buch, der dann aber eben die neue Rechte dann doch nur, muss man mittlerweile sagen, als umgedrehte Fortsetzung der 68er Kulturrevolution beschreiben wollte. Oder dann andere Seite, Bernd Stegemann, Vordenker der Linkspartei, der das Ganze dann auf den Protest von Modernisierungsverliegern beschränkt. Also wo man bei Kopetsch sieht, dass so einfach ist es eben ökonomisch nicht. Und sie zeigt eben, dass man muss es dialektisch betrachten, man muss beide Seiten in die Analyse mit einbeziehen. Also ich finde, am ehesten schließt sie an das Buch von Philipp Manow, das ich bisher das stärkste zum Thema fand, die politische Ökonomie des Populismus, der das ganze Phänomen ja so aus einer Statuspanik heraus beschreiben wollte. Und sie sagten halt irgendwie, wo bei Manow diese Statuspanik ökonomisch bedingt ist, wir haben ja eine ökonomische und eine kulturelle Statuspanik, die in Betracht gezogen werden muss. Und wenn ich eben gesagt habe, dass das bei der kulturellen Analyse auf der rechten Seite noch so ein bisschen hapert, dann meine ich das auch gar nicht unbedingt als Kritik oder als Manko, sondern eher so als Desiderat. Also da kann man jetzt weitermachen. Man hat, glaube ich, finde nach der Lektüre dieses Buches viel gelernt und weiß auch, in welche Richtung man weiter forschen und weiterdenken sollte. Und mehr kann man, glaube ich, von so einer Studie nicht verlangen.
Die Gesellschaft des Zorns heißt das Buch, Rechtspopulismus im globalen Zeitalter im Untertitel. Das Buch von Cornelia Kopetsch ist im Transkript Verlag erschienen mit 290 Seiten, 20 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Jens Schweizer.
Deutschlandfunk Kultur, das Buch meines Lebens.
Ja, mein Name ist Florian Werner, ich bin Schriftsteller. Ich habe Anglistik studiert und als alter Anglist ist das Buch oder ein sehr wichtiges Buch meines Lebens, die Canterbury Tales von Geoffrey Chaucer, also der wahrscheinlich bedeutendste Geschichtenzyklus auf Mittelenglisch. Er ist vermutlich Ende des 14. Jahrhunderts entstanden. The Canterbury Tales verrät schon ein bisschen der Titel. Es geht um eine Gruppe von Pilgern, die eben vom Südrand von London nach Canterbury, ganz im Südosten von England, reiten und sich währenddessen Geschichten erzählen. Der Wirt vom Tabard Inn, also von so einem Pub, wo die sich treffen bei der Abreise, der lobt eine Art Literaturpreis aus und sagt eben, der die beste Geschichte erzählt, der bekommt nachher ein Abendessen bei ihm im Tabard Inn. Also heute würde man sagen, eine Art Aufenthaltsstipendium für Schriftsteller. Und daraufhin werden eben fantastische Geschichten erzählt, teilweise sehr vulgäre, teilweise sehr christlich erhabene. Also man hat sozusagen das ganze Spektrum der mittelenglischen Gesellschaft da versammelt. Was mich unglaublich begeistert hat, ist natürlich die Schönheit der Sprache, dieser mittelenglischen Sprache, die einerseits vertraut scheint, aber immer noch so eine mittelalterliche Ferne hat. Und tatsächlich gab es eine Zeit in meinem Leben, und die dauert eigentlich bis heute an, wo ich einige Formulierungen aus diesen Canterbury Tales selber verwendet habe und in meinen Wortschatz integriert, zum Beispiel sage ich nicht dieses Jugendwort des Jahres 2015 läuft bei dir, sondern this goes aricht. Also das läuft richtig gut, ne? This goes aricht, und eigentlich ist mein geheimes Ziel, das auch zum Teil der Umgangssprache wieder zu machen. Toll sind natürlich auch die Figuren, vor allem die eher so ein bisschen fischigen, anrüchigen Gestalten, wie der berühmte Millere, der Müllersmann, der ständig betrunken ist und fast vom Pferd fällt, oder eben der Wirt vom Tabard Inn. Und auch die leben, glaube ich, bis heute fort. Das habe ich festgestellt, als ich vor Jahren einmal im Nordwesten von Schottland wanderte und in einem Pub dort auch eben spät abends der Wirt uns irgendwann zur Sperrstunde also einschloss und zum Konsum von Alkohol zwang und ein Spiel vorschlug, kein Geschichtenspiel, sondern er wollte Billard um Geld spielen und wir machten das natürlich mit. Und ich dachte die ganze Zeit, irgendwoher kenne ich diesen Kerl, diesen Wirt. Und dann wurde mir irgendwann klar, das ist natürlich Harry Bailey aus den Canterbury Tales, der Wirt. Und der ist inzwischen 550 Jahre später, lebt er, also 600 Jahre später, lebt er also im Nordwesten von Schottland, weil ihm der Boden in England zu heiß wurde. Ja, fantastisches Buch, die Canterbury Tales von Geoffrey Chaucer. Es gibt auch eine sehr schöne deutsche Nachdichtung davon, aber wer sich wirklich davon verzaubern lassen möchte, von diesem Geschichtenzyklus, der sollte es auf Mittelenglisch lesen und kann dann sagen, this goth erricht.
Die Canterbury Tales, ein Buch seines Lebens für Florian Werner. Wir haben hier letztens ein Gespräch geführt mit Florian Werner und mit seiner Frau Svenja Flasspöhler über ihr gemeinsames Buch Zur Welt kommen, Elternschaft als philosophisches Abenteuer. Dieses Gespräch finden Sie auf unserer Homepage www.deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.